Ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium Nummer 6, die Verse 5 bis 11. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon damit erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser täglich Brot.
Heute geht es um die Bitte, was Manuel schon gesagt hat, in unserer Predigtreihe zum oder über das Vaterunser: Gib uns heute unser tägliches Brot. Und das Vaterunser im Matthäus-Evangelium, also den Text, den wir hier als Grundlage haben für diese Predigtreihe, ist eingebettet in so ein paar Lektionen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt über das Beten. Und er nennt eigentlich so zwei Haltungen, die man möglichst vermeiden sollte, wenn man betet. Zwei Haltungen am Anfang, bevor er dann das Vaterunser gibt. Das eine ist: Wir sollen nicht das Beten benutzen, um von anderen Menschen Applaus oder Anerkennung zu bekommen. Also die Pharisäer oder die Frommen, die sich da hinstellen und dann irgendwie tolle Worte wählen und was weiß ich, vielleicht irgendwelche Gebetshaltungen, und alle denken, boah, ist der cool, wenn der betet, dann kracht's. Das sollen wir nicht machen, und wir sollen auch nicht meinen, dass wir Gott durch ganz viele Worte oder sonst irgendetwas manipulieren könnten. Das sind so die zwei Dinge, die Jesus sagt, die sollen wir vermeiden, wenn wir beten. Und ich glaube, besonders diese letzte Sache, diese Verse 7 bis 8, ich lese sie gleich nochmal vor, sind in unserem Zusammenhang mit der heutigen Bitte ziemlich wichtig. Und deswegen möchte ich die gerade nochmal vorlesen. Ihr habt es, glaube ich, auch im Programmheft, die Verse, Vers 7 bis 8. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Jesus ist offensichtlich der Ansicht, dass wir alle in der Gefahr stehen, wenn es ums Beten geht, so in so einer Art: Ich bequatsche jetzt Gott oder ich suche mir irgendwas an Kniffen und sonstigen Sachen, um meine Anliegen bei ihm vorzubringen, beziehungsweise sogar sie dahin zu bringen, dass er sie hört. In dieser Gefahr stehen wir offensichtlich, dass wir Menschen so ein bisschen Gott benutzen wollen. Und da sagt Jesus, diese Haltung, die sollt ihr nicht einnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Geschäft irgendwo so einem typischen Verkäufer begegnet seid. Vielleicht seid ihr selber einer, dann fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten oder so. Es gibt so bestimmte Verkäufertypen, vielleicht kennt ihr das. Man kommt da hin und will eigentlich nur gucken. Vielleicht will man auch ein bisschen spezieller gucken, aber eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und dann kommen die an und dann fühlt man sich innerlich schon so ein bisschen so und denkt, ach, das sind ja Menschen und man möchte diesen Menschen ja auch nicht vor den Kopf stoßen. Aber die haben das dermaßen drauf, dass die einen, also mich zumindest, dann auch innerhalb von ein paar Minuten echt bequatschen können, wo ich dann immer so im Zwiespalt bin. Ich möchte die jetzt nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, aber irgendwie fühle ich mich so leicht manipuliert, ja. Was weiß ich, irgendwelche Komplimente, wo man denkt, ja, woher weißt du das? Glaube ich dir jetzt auch nicht, dass du das so ernst meinst oder auch nicht? Und trotzdem erwische ich mich häufig dabei, wenn das einer echt drauf hat, dass ich mir plötzlich über dieses Produkt Gedanken mache und sich in mir so etwas bewegt wie, sieht ja schon interessant aus, Probleme, die ich vorher nie hatte, scheinen durch dieses Produkt gelöst zu werden. Keine Ahnung, ob ihr da auch so anfällig seid. Ich bin da relativ empfänglich, also wehe, einer nutzt das jetzt aus hinterher. Und wenn ich ehrlich bin, das hat auch häufig funktioniert. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, was ich mir alles gekauft habe, Können wir meine Frau mal fragen, die ist ja nicht so glücklich darüber, wie viel Zeug ich in meinem Leben gekauft habe, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche, aufgrund von solchen Strategien, manipulativen Strategien, ja, wo irgendwas angepriesen wurde oder mir irgendwas schmackhaft gemacht worden ist. Und genau das sollen wir bei Gott nicht tun. Bei ihm besteht nicht die Gefahr, dass er darauf reinfällt. Er lässt sich nicht manipulieren, aber wir sollen es auch gar nicht probieren. Wir sollen nicht sozusagen wie so ein klingelnder Staubsaugerverkäufer bei ihm an die Tür klopfen und meinen, wir könnten ihm durch lange oder schön formulierte Gebete oder besonders vollmächtig klingenden Gebeten, die dann ja manchmal sehr laut daherkommen oder wie auch immer, wir sollen nicht meinen, wir könnten ihm dadurch etwas abringen. Das funktioniert bei Gott nicht und wir sollen es auch gar nicht probieren. Aber weil wir trotzdem manchmal in der Gefahr stehen, das zu tun, gibt Jesus uns so ein bisschen wie so eine Art Schutzschritte, damit wir auch nicht in diese Gefahr kommen. Und das Erste, was er nennt, ist die richtige Gotteserkenntnis. Also, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in den Versen, da sagt er, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte machen oder nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, sprich die Leute, die Gott nicht kennen. Und weil wir offensichtlich in dieser Gefahr stehen, besonders dann so manipulativ zu beten, so ein bisschen wie ich reiche meine Wunschliste ein und bitte bearbeite die möglichst mit Priorität 1. So in dieser Haltung, weil wir da offensichtlich alle gefährdet sind, deswegen müssen wir, das ist zumindest das Gegenrezept, Gott besser kennenlernen. Wir müssen etwas über Gott wissen, wie er ist. Und da möchte ich uns ein paar Punkte nennen, die auch teilweise schon in den Predigten vorher genannt worden sind. Ich möchte uns an manchen Punkten nur daran erinnern. Das Erste ist, so fängt das Vaterunser nämlich an, was wir über Gott wissen sollen und wissen müssen, um dem zu begegnen, ist, er ist unser Vater und er gibt uns nur Gutes. Ich habe ja gesagt, das Vaterunser steht in dieser großen Predigt von Jesus, der sogenannten Bergpredigt. Und ein bisschen weiter hinten, ein paar Verse später, sagt Jesus Folgendes, das haben wir gerade gesungen: Bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der anklopft, empfängt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's: Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, das ist die Logik, wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Die Aussage dahinter steckt, ist: Gott, unser Vater, gibt uns Gutes, und zwar nur Gutes. Jakobus, Halbbruder von Jesus, hat viele Jahre später auch einen Brief geschrieben an Christen. Und da schreibt er Folgendes drin, Jakobus 1, Vers 16 und 17. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben, also vom Himmel, von Gott, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ihr betet, aber ich persönlich finde es extrem wichtig zu wissen, wenn ich mich jemandem anvertraue, wenn ich ihn bitte, wenn ich eine Person bitte, zu wissen, meint diese Person es gut mit mir? Also wenn ich zu einer Person komme und ich sage, okay, ich habe ein Anliegen, ich habe vielleicht noch gar nicht die Lösung dafür, aber ich brauche da eine Reaktion von dir, dann hilft es mir extrem zu wissen, diese Person denkt für mein Bestes, in meinem Sinne gut. Und dann kann ich mich auch dieser Person anvertrauen und sagen, okay, überleg du, was das Beste ist oder mit mir zusammen, wie auch immer. Aber ich fühle mich viel, viel besser und ich würde sofort zu dieser Person gehen. Ganz im Gegenteil, wenn ich eine Person hätte, die im Grunde genommen, der das völlig Schnuppe ist, wie es mir dabei geht und was bei rauskommt. Da hätte ich echt Probleme, zu dieser Person zu gehen. Und Gott ist unser Vater und er meint es gut mit uns. Und Manuel hat da ja in seiner Predigt auch einiges gerade zu dem Vater gesagt, kann ich euch nur empfehlen, die nochmal anzuhören, wenn ihr wollt, ist auf der Homepage. Das will ich auch gar nicht alles wiederholen, ich will uns nur daran erinnern, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass wir wissen, Gott ist unser Vater, er ist ein guter Vater und er gibt uns nur Gutes. Das Zweite, was wir über Gott wissen sollen, ist, er weiß auch alles, er kennt mich besser als mich selber, als ich mich selber kenne, und ich erzähle ihm auch nichts Neues im Gebet. Jesus sagt in Vers 8, Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Na, ich finde das beim näheren drüber nachdenken eigentlich eine total krasse Aussage. Alle Beziehungen, die wir führen, die ihr führt, reichen von unserer Erkenntnis des anderen bis maximal hierhin. Also wir können keine Gedanken lesen. Wir können im Grunde in der Beziehung nur über Gespräch und so weiter versuchen herauszufinden, was meint denn der andere? Aber wir können nicht hinter die Stirn gucken. Wir können nicht ins Herz gucken. Wir können nicht dem anderen ins Herz lesen. Und deswegen ist es ja oft auch so in Beziehung dieses Kritische, dieses, wo es manchmal auch hakt, ja, dass man im Grunde gar nicht genau weiß, was will der andere denn jetzt oder was ist es denn jetzt? Und dann fängt das Ratespiel an und da muss man sich gegenseitig ermutigen und sagen, du sagst doch, was du möchtest oder was du brauchst oder was es ist und so weiter. Und das klingt so einfach. Das Dumme ist ja, dass wir oft in unseren Beziehungen manchmal selber nicht wissen, was wir eigentlich wollen und brauchen. Also wenn das so einfach wäre, ne, aber es ist oft nicht so. Es ist gar nicht so, dass wir das nur äußern müssten, das ist schon schwer genug, sondern manchmal wissen wir ja selber gar nicht, was ist es denn jetzt, was ich brauche, was ich will, was ich mir wünsche. Gott weiß es aber. Und er weiß es, noch bevor ich es ihm sage. Er weiß es sogar besser als ich selber. David, ein König im Alten Testament, viele, viele Lieder geschrieben, schreibt im Psalm, so heißen die Lieder im Alten Testament, im Psalm 139 folgendes, und das bringt das super zum Ausdruck. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten kennst du schon im Voraus. Ob ich gehe, ob ich liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Was bedeutet das fürs Beten? Das bedeutet, Gott weiß wirklich, was du dir wünschst und was du brauchst, ob du es ihm sagst oder nicht. Oder man kann es auch anders sagen, wenn es einen gibt, der dich blind versteht, dann ist es Gott. Und es gibt noch was Zweites, was ich beim Beten mir immer wieder ins Bewusstsein rufen muss. Es besteht nicht die Gefahr, dass du in deinen Gebeten etwas vergessen könntest. So nach dem Motto, oh Mist, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Deswegen kann Gott da auch nichts machen. So ist es ja normalerweise bei uns, ja. Also in unseren Beziehungen habe ich vergessen, was weiß ich, meinen Kindern zu sagen oder mir wurde es nicht gesagt oder wie auch immer. Und deswegen, ja, wie soll ich es dann machen? Diese Gefahr besteht nicht bei Gott. Er weiß alles. Er weiß alles, er kennt alles, ob ich es ihm sage oder ob ich es ihm nicht sage. Und er weiß, was du brauchst, noch bevor du ihn bittest. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst dir, naja, das ist ja alles schon gut, dass Gott mir nur Gutes geben will und alles weiß und so weiter. Kann einem ja vielleicht auch ein bisschen Angst machen, weiß ich nicht. Das kenne ich irgendwie, habe ich schon tausendmal gehört. Also er will mir Gutes geben, heißt ja, er will mir Liebe schenken, er will mein Freund sein, er will mir Gemeinschaft schenken und so weiter. Aber ich brauche ja mehr zum Leben als Luft und Liebe. Ist ja alles schön, wenn er mir das alles geben will, aber das Leben besteht doch aus so viel mehr. Und genau da kommt die Bitte des Vaterunsers ins Spiel, gib uns heute unser täglich Brot. Was bedeutet diese Bitte? Ganz frühe Ausleger, also die sich damit beschäftigt haben, so ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte nach Jesu Leben auf dieser Erde, fanden das einfach zu profan. Ja, wenn wir schon so einen Vater unser haben, es fängt an mit dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter und so fort. Das ist ja die große Perspektive. Und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Dann haben die sich gedacht, nee, das kann ja nicht heißen, das Brot. Das muss irgendwie geistlicher gedeutet werden. Und die haben das dann auch vergeistlicht. Ja? Also im Sinne von, gib uns heute bitte unsere geistliche Nahrung, das Brot des Lebens, das Empfinden von Gottes Gegenwart, das Bewusstsein seiner Rettung oder was auch immer. Also voll vergeistlicht. Aber Gott, und das ist das Coole, ist nicht jemand, der sich irgendwie auf geistliche Sachen beschränkt. Er ist kein weltfremder, leibfeindlicher Gott, der keine Ahnung hätte von unseren körperlichen Bedürfnissen. Nein, sondern er ist ja unser Schöpfer und weiß ganz genau, was wir brauchen. John Stott, englischer Pastor, ich glaube, er lebt mittlerweile nicht mehr, aber ist noch nicht so lange her, dass er in London tätig war, schreibt zu dieser Passage Folgendes. Seien wir dankbar für das bessere, bodenständigere und biblische Verständnis der Reformatoren, also Martin Luther, John Calvin und so weiter. Calvin nannte diese patristische, also von den ersten Auslegern, diese patristische Vergeistlichung ganz und gar verschroben. Und Luther besaß die Weisheit, im Brot ein Symbol für Nahrung, einen gesunden Körper, gutes Wetter, ein Haus, Hof, die Frau, die Kinder, der Mann, wie auch immer, eine gute Regierung, Frieden und so weiter zu sehen. Und ich glaube, Sie haben recht. In der Bitte um das tägliche Brot lernen wir, dass Gott der richtige Ansprechpartner für unsere ganz alltäglichen und körperlichen Bedürfnisse ist. Und jetzt kommt's. Wenn ihr mal wollt, wenn ihr heute am Strandbad nichts zu tun habt, nehmt eure Bibel mit und dann mache ich euch mal einen Vorschlag. Dann lest ihr mal in den neutestamentlichen Briefen, also mit Römerbrief fängt es an und so weiter und so fort und dann meistens am Ende dieser Briefe, weil da schreibt Paulus, wenn er die Briefe schreibt, meistens sehr konkret um so bestimmte Regelungen, also wo er sagt, okay, für euch bedeutet ganz praktisch das und das und das und ihr werdet feststellen, dass Gott sehr wohl darum besorgt ist und sich darum kümmert, dass unsere ganz natürlichen, körperlichen, menschlichen Bedürfnisse geregelt werden. Es geht Gott um eine körperliche, menschliche Grundversorgung. Das ist ihm wichtig. Wir Menschen haben so eine Tendenz. Wir tendieren nämlich dazu, unsere Grundbedürfnisse leider häufig zu überhöhen oder zu potenzieren. Als Beispiel: Jeder von uns braucht Essen. Jeder von uns muss essen. Aber anstatt, dass wir uns mit so einem Normalmaß zufrieden geben, tendieren wir dazu, zu fressen, ja, und es völlig zu übertreiben. Wir alle brauchen Bewegung und Sport. Und was machen wir draus? Eine Lebensphilosophie. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und ein Bett. Und was machen wir? Wir bauen Paläste, wenn wir denn können und das Geld haben. Wir brauchen Geld für unsere Grundversorgung. Und wonach sehen wir uns? Nach dem Spitzengeld, nach der ersten Million und so weiter. Gott sorgt für uns so, dass ein gutes, gesundes Maß gehalten wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gott überschüttet uns nicht mit Luxus. Hier hast du alles, was du dir wünschst und so weiter, sondern er versorgt uns so, dass ein gutes Maß gehalten wird. Ob das unsere Gesundheit, unser Grundbedürfnis nach Gesundheit betrifft, nach Bewegung, nach sozialer Integration, nach Essen, nach Trinken, nach finanzieller Versorgung. Jetzt kommt's. Sogar unser Bedürfnis nach Sex wird erfrischend, nüchtern, geregelt und zwar an dem Platz, wo es hingehört, wo Sex hingehört, in die Ehe. Ich lese euch vor. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 5. Schreibt Paulus: Ich finde es so entspannt, so nüchtern, so völlig unaufgeregt, nicht wie bei uns heutzutage oft in der Werbung und so weiter, schreibt er, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. So down to earth, würde man im Englischen sagen, ist die Bibel. Und ich finde das ein absolut cooles Privileg, solch einen Gott zu haben, der sich um unsere ganz normalen körperlichen Grundbedürfnisse kümmern will. Und das steckt in dieser Bitte um das tägliche Brot. Tobi hat in seiner letzten Predigt Folgendes völlig zu Recht gesagt, Beobachtung bei ihm selber, aber ich kann das nur bestätigen von mir, dass diese Dinge allerdings oft so ein Maß annehmen, dass wir uns quasi nur noch um unsere Grundbedürfnisse drehen. Ja, also Versorgung, Job, Haus, Hof, Auto, Kinder, Aufgaben, was auch immer, die nehmen schnell so einen großen Raum in unseren Gebeten und in unserem Denken ein, dass oft gar kein Platz mehr für andere Sachen da ist. Und ich glaube, da hilft uns, ich habe es mal genannt, die Diät der Worte, das Maß halten. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Das Vaterunser ist ja kein Gebet, was man runterleiern soll. Das ist ja auch witzig. Ne? Jesus sagt, wir sollen nicht leere Worte machen. Und das Vaterunser ist ja in vielen Kontexten genau dazu verkommen, dass man es einfach nur noch so daher sagt und runterleiert. Das soll es eben nicht sein. Sondern Jesus hat quasi mit dem Vaterunser uns wie so eine Gebetsgliederung gegeben. Wir sagen, hier, macht es mit euren eigenen Worten. Aber das ist quasi das, woran ihr euch orientieren könnt. Und ich habe mich ehrlich gesagt immer geärgert, so ein bisschen zumindest, warum nur so eine mini kleine Bitte im Vaterunser drin steht, obwohl es doch so viel umfasst. Also ich habe immer gedacht, Mensch Jesus, wenigstens drei Bitten hätten es doch getan. Hätte das Vaterunser auch nicht wesentlich verlängert, hätte man auch noch auswendig lernen können. Aber sowas wie bitte um Weltfrieden oder bitte um, keine Ahnung, irgendwas anderes als nur das tägliche Brot. Und ich habe mich echt da so ein bisschen dran gerieben, weil danach geht es ja weiter und vergib uns unsere Schuld und so weiter und so fort. Da sind wir schon wieder in anderen Sphäre sofort angelangt. Ich glaube, es ist Jesus Absicht, dass er das tut. Ich glaube, er will uns damit eigentlich Folgendes sagen. Deine Versorgung und deine Bedürfnisse sind Gott wichtig. Gott will sich darum kümmern. Aber weil ihr wisst, dass Gott alles weiß, und er euch mit allem, was gut für euch ist, versorgen will. Deshalb lasst diese Dinge in euren Gebeten nicht zur Hauptsache werden. Oder in anderen Worten, haltet euch freiwillig an eine Diät der Worte, damit ihr nicht mit euren Alltagssorgen aus allen Nähten platzt. Finde ich eigentlich ziemlich überzeugend. Wir sollen Gott das sagen, wir sollen ihn bitten, aber das ist ja gerade das, was das Vaterunser ausdrückt, dass die Anliegen Gottes, die so viel größer sind als nur unsere kleinen Alltagssorgen, dann doch die Hauptsache einnehmen und er das Versprechen dranhängt und sagt, ich kümmere mich um den Rest. Vielleicht probierst du das mal. Konkret, wenn du das nächste Mal betest und dir ein bisschen Zeit freiräumst, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, wie auch immer, und dir wieder so viele Anliegen in deinem Kopf rumschwirren und ich kenne das von mir, ich will eigentlich sofort loslegen, ja? Zack, hi Gott und das will ich alles loswerden und dann Amen, tschack und so nach dem Motto, dann kann ich loslegen. Und was ich meistens dabei tue ist, ich bete quasi an Gott vorbei. Das ist so ein bisschen wie ich bespreche den Automaten oder den AB, aber ich bin nicht wirklich bei Gott. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, mach's doch mal anders. Und mach dir mal zuerst bewusst, bevor du überhaupt irgendein Wort sagst, mach dir bewusst, wer Gott ist. Er ist dein Vater, der dir nur Gutes gibt. Mach dir bewusst, er weiß alles, was du ihm sagen willst. Kennt er schon. Er weiß sogar besser als du, was du brauchst, was du willst, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst. Auch wenn du es ihm nicht sagen wirst, auch in der Gebetszeit nicht. Mach dir das bewusst. Und dann mach dir bewusst, für ihn ist kein Wunsch, kein Bedürfnis zu groß oder zu klein oder zu profan. Du kannst mit allem zu ihm kommen, mit allem. Und dann fang an, ihn dafür zu loben. Fang an, ihn dafür zu loben, dass du es mit so einem Gott zu tun hast, der so cool ist, dass er sich darum kümmert, der alles weiß, der das schon weiß, auch wenn du jetzt gar nichts mehr sagst und so weiter und so fort. Dankst ihm dafür, dass er deine Wünsche kennt, deinen Hunger, sei es körperlich oder seelisch oder wie auch immer. Und wenn du dann noch Zeit hast und auch noch Lust hast, dann sag ihm auch noch ein paar deiner Anliegen. Aber du sollst wissen, er weiß das alles schon. Du hast nichts vergessen, es ist nichts ungenannt, er weiß es. Und seht ihr, das ist eine Geschichte, die ganz wichtig ist. Gebet hat oftmals weniger mit unserem Reden zu tun, als mit unserer Ausrichtung, nämlich Ausrichtung auf Gott. Beim Beten geht es gar nicht in erster Linie um unsere Worte, sondern um unser Herz. Noch was macht zum Abschluss die kurze Bitte im Vaterunser deutlich, nämlich Gott versorgt und will uns in dieser täglichen gesunden Abhängigkeit halten. Wenn wir alle ehrlich sind in diesem Bereich körperliche Versorgung, dann müssten wir doch wahrscheinlich sagen, dass unsere Grundversorgung, zumindest wir in Deutschland, wir nicht unbedingt Gott zuordnen, oder? Also ich meine so ganz praktisch, sind es nicht eher die Einkaufsläden, die Discounter, die Industrie, die verantwortlich für unsere Lebensmittelversorgung sind und so handeln wir ja auch? Also wenn bei Aldi nichts im Regal liegt oder so, dann ist ja klar, das ist nicht Gott, sondern das ist da Aldi, der Laden und so weiter. Von daher erwarten wir auch unsere Grundversorgung. Die Kette muss sozusagen beliefert werden und stimmen. Ich glaube, auch unsere finanzielle Versorgung ordnen wir doch in der Regel eher unserem Arbeitgeber oder dem Arbeits- und Sozialamt zu, je nachdem. Und für die Gesundheit sind normalerweise unsere Ärzte oder vielleicht das Fitnessstudio und die Trainer oder die Spezialisten oder vielleicht sogar die Krankenversicherung zuständig. Und auch wenn wir gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, so ein bisschen uns nach Frieden sehen, wo gucken wir hin? Wir gucken doch normalerweise auf die Politiker und erwarten von ihnen, dass sie Frieden machen oder Frieden schaffen. Manuel hat es schon erwähnt, manchmal sind dann so Situationen im Leben, wo diese Versorgerkette plötzlich unterbrochen wird, durch was auch immer, Krankheit, Unglück und Sonstiges, und wir plötzlich merken, oh, wir sind doch nicht so abgesichert, das läuft nicht alles so von alleine. Diese Bitte um unser tägliches Brot soll uns daran erinnern, dass alles, wirklich alles letztlich von Gott kommt und wir es auch von ihm erwarten dürfen. Die meisten von euch wissen das, denke ich, dass wir als Familie schon eine ganze Weile so ein kleines Abenteuer leben, also finanzielles Abenteuer. Vor circa 10 Jahren war das, glaube ich, ist in uns der Gedanke wach geworden, in die Gemeindegründung zu gehen. Und ich war vorher 2. Pastor in einer mittelständischen, großen Gemeinde im Oberbergischen, gut versorgt und für einen Pastor im Anfangsdienst, Manuel, hatte ich ein gutes Gehalt. Nicht so wie du jetzt. So. Ne? Also da ging es uns eigentlich gut. Als wir uns dann näher mit dieser Sache beschäftigt haben, Gemeindegründung und so weiter, die nächsten Schritte, wurde auch schnell deutlich, okay, wenn wir das machen, in die Gemeindegründung zu gehen oder auch mal da rein zu schnuppern, dann müssen wir uns einen Spenderkreis aufbauen. Sprich, wir müssen Leute fragen und gewinnen, die sagen, hey, das, was ihr macht, finden wir so lohnenswert, dass wir Geld freiwillig geben, euch geben, damit ihr davon leben könnt. Und das ist mit einer großen, damals noch wachsenden Familie nicht ganz ohne. Denn das Problem bei dieser Sache ist, erstens weiß man nicht, ob die Leute sagen, ja, wir machen das, wir finden das auch toll. Beziehungsweise, wenn das die Arbeit vielleicht hinterher gar nicht so toll ist, finden die das dann immer noch gut, dass sie es unterstützen. Und man weiß auch nicht, wie lange machen die das denn? 2 Monate, naja gut, aber man muss ja schon eine Weile unterwegs sein. Und wir haben gelernt, diese Bitte, gib uns heute unser tägliches Brot, die wurde natürlich nicht in dieser Formulierung, aber in dieser Haltung, die wurde viel, viel, viel existenzieller für uns. Weißt du noch, als wir da umgezogen sind nach Frankfurt, wir brauchten eine Küche, wir haben noch nie in unserem Leben eine Küche gekauft und wir hatten kein Geld dafür. Und dann hat plötzlich ein Mann, den wir ja nicht kannten direkt, so über ein paar Ecken, der hat ein Haus verkauft und dann hat er gesagt, naja, ich habe da jetzt so und so viel Geld gehabt, ich möchte einen Teil davon abgeben. Dann hat er uns dieses Geld überwiesen. Er wusste gar nicht, dass wir eine Küche brauchten. Es war exakt das Geld, was wir für die Küche brauchten und so weiter und so fort. Also es gibt total viele Erlebnisse und wir haben das immer und immer wieder erlebt, dass Gott uns versorgt und zwar so, wie wir das brauchen. Jetzt nicht nur, dass wir ein trockenes Stück Brot hatten, sondern dass wir gut leben durften, nicht im Luxus, aber gut leben durften. Bis heute. Und es ist aber trotzdem immer wieder ein neuer Schritt, jeden Tag neu, darum zu bitten. Es ist eben nicht so, dass Gott uns da, wer weiß, was im Voraus gibt, sodass wir sagen, komm, das war's jetzt. Aber ich sage euch eins, ich weiß noch ganz genau, es gab nämlich auch Zeiten, da ist mir das tierisch auf den Keks gegangen, diese Abhängigkeit. Und ich weiß, ich habe häufiger mit Gott versucht, so einen Deal zu machen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, ich weiß es nicht. Ich habe ihm so sinngemäß Folgendes gesagt, ehrlich, also wenn er mich danach für bescheuert hält, egal, aber ich habe es wirklich so gemacht. Ich habe sinngemäß gesagt, pass auf Gott, wir sind hier für dich, wir wollen dir dienen und es ist auch cool, dass relativ viele Leute für uns spenden und das auch so regelmäßig tun und so, aber wäre es nicht wirtschaftlich sinnvoller, wenn du das Ganze ein bisschen vereinfachen könntest für uns und zwar mich im Lotto gewinnen lässt? Ich würde dir auch einen Teil abgeben, wir könnten coole Projekte gemeinsam finanzieren und wir könnten allen unseren Unterstützern sagen, die brauchen das nicht mehr machen und wir hätten irgendwie ein bisschen Ruhe an dieser Front. So. Und ich habe tatsächlich hin und wieder Lotto gespielt. Ich habe aber nichts gewonnen. Hat nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich gedacht so, okay, vielleicht will Gott mir auch was damit sagen. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass er mir damit was sagen will. Es hat nicht funktioniert. Warum? Ich glaube aus einem ganz einfachen Grund. Weil Gott genau wusste, wenn ich nur irgendwie eine Summe zusammengekriegt hätte, die mich unabhängig von ihm gemacht hätte. Ich hätte mich tatsächlich unabhängig von ihm gemacht. Ich hätte ihn faktisch an diesem Punkt nicht mehr gebraucht. Ja, vielleicht hätte er ein bisschen was abgekriegt, in Anführungsstrichen, aber das ist ja ein komplett falsches Denken. Und ich glaube, das ist unser Kernproblem von uns Menschen schon immer. Was war das Grundproblem bei Adam und Eva? Was ist die Ursünde, wenn man so will? Nicht, dass die da die Frucht runtergenommen haben und reingebissen haben, sondern der Ausdruck, der dahinter steckt. Wir wollen so sein wie Gott. Wir wollen ihn nicht mehr brauchen. Wir wollen unabhängig von ihm sein. Wir wissen es besser als er. Das ist das Problem im Kern. Und genau an diesem Punkt kommt die Bitte um das tägliche Brot, dass Gott sagt, ja, bittet um euer tägliches Brot, was für morgen oder für diesen Tag reicht. Und dann bittet ihr wieder. 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 Und ich stelle mich dazu als der Versorgende. Warum? Damit wir in der Abhängigkeit von ihm bleiben. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir an diesem Punkt, dass du merkst, oh, unser tägliches Brot gib uns heute, wenn ich das wirklich überdenke, dann hat es was mit meinem Herzen zu tun. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du auch beim Beten, ob das deine Wunschliste war oder was auch immer, du eigentlich Gott mehr vermeiden wolltest. Ja, man kann Gott ja was vor den Latz knallen, aber man ist gar nicht bei ihm. Und manchmal will man das ja auch. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun. Aber Gott wünscht sich, dass wir bei ihm sind. Er weiß alles, er kennt dich. Du brauchst ihm das nicht sagen, dass er irgendwie eine neue Information von dir bekommt oder so. Er will es von dir hören, definitiv. Aber aus einem Herzen, was bei ihm ist. Du bist mein Vater, du meinst gut mit mir.